Neonazis versuchen auf vielen Wegen, oft verdeckt und ummäntelt, zum Teil aber auch offen und gewaltbereit, ihre Ideologie gesellschaftsfähig zu machen. Auch in Sportvereinen und Fußballstadien sind sie aktiv. Ihr Einfluss und ihre Aktivitäten werden aber immer noch unterschätzt. Politiker diskutieren über ein Verbotsverfahren der NPD und Vereine und Verbände konzentrieren sich auf die Debatte um Pyrotechnik und Gewalt. Unterdessen verstärken die Rechtsextremen den Druck. In Aachen zog sich eine antirassistische Gruppe nach massiven Drohungen von Neonazis aus dem Stadion zurück. Im Umfeld von Borussia Dortmund wurde ein Mitarbeiter des Fanprojekts von Rechtsextremen angegriffen und in Braunschweig verharmlost die Vereinsführung die Verstrickungen einiger Fans mit rechten Schlägern. National befreite Kurve. Neonazis nutzen Fußballstadien zur Selbstaufwertung. Ein Nachspiel von Ronny Blaschke.
Es war ein kalter Tag im Januar, als die Aachen-Ultras noch einmal ihre Stimmen erhoben. Sie schwenkten ihre Fahnen, sie sangen, protestierten und feierten, obwohl es keinen Grund zum Feiern gab. Für die Aachen-Ultras war jenes Pokalspiel bei Viktoria Köln Strafe und Erleichterung zugleich. Nach dem Abpfiff beendeten sie ihre aktive Unterstützung der Alemannia, einem hoffnungslos verschuldeten Drittligaverein. Die Fans wollten nicht mehr ins Stadion gehen. Fußball war für sie zu gefährlich geworden.
Es wurde immer schwerer, sich in der Stadt frei zu bewegen, auf dem Weg zur Uni oder zur Arbeit. Die Drohungen und Angriffe häuften sich. Der private Raum hatte keinen Schutz mehr geboten. Irgendwann haben wir keine Möglichkeit mehr gesehen, um sich im Stadion gegen Diskriminierung zu positionieren.
Simon gehört zu den Aachen-Ultras. Seinen wahren Namen möchte er nicht nennen. Seine Aussagen werden an dieser Stelle von einem Sprecher wiedergegeben. Simon ist Mitte 20. Wie die gesamte Gruppe interessiert er sich für Fußball und für Politik. Die Aachen-Ultras setzen sich für eine kreative Fankultur ein. Für sie ist auch die Würde des sportlichen Rivalen unantastbar. Die Gruppe sammelt Spenden für Flüchtlinge und hilft Obdachlosen, organisiert Debatten über Homophobie oder Sexismus. Zu viel des Politischen, schimpfen ihre Gegner aus demselben Verein.
Wir wurden gegen Aue von vermummten Fans im eigenen Block angegriffen. In Saarbrücken haben sie auf Leute eingetreten, die schon am Boden lagen. Auf einer Raststätte in Pforzheim haben sie ein Auto von uns verfolgt, in dem Leute saßen, die noch nicht mal volljährig waren. Einen Spruch haben wir immer wieder zu hören bekommen. Fußball ist Fußball und Politik ist Politik. Ein unsinniger Versuch, sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung zu entziehen. Dieser Spruch offenbart eine unausgesprochene Toleranz mit Neonazis. Die ach so Unpolitischen haben unsere Vertreibung geplant und niemand hat uns in Aachen geholfen.
Die Region Aachen gilt als eine Hochburg der Rechtsextremen. Das Netzwerk aus Neonazis, Hooligans und Rockern ist eng geknüpft. Auch die Aachen-Ultras haben sich nach ihrer Gründung 1999 nicht von dieser Allianz distanziert. Erst mit neuem Zulauf setzte sich eine differenzierte Selbstbetrachtung durch. Fraktionen bildeten sich heraus. Sie stritten um die Melodien der Gesänge, das Erscheinungsbild der Choreografien und um die politische Ausrichtung. 2010 verließen einige Mitglieder die Gruppe und gründeten die Karlsbande. Offiziell unpolitisch, aber offen für Neonazis und Schläger, sagt Simon.
Die Lage eskalierte. Es gab Hetzjagden gegen uns, rassistische und antisemitische Rufe. Der Einsatzleiter der Polizei sagte, er habe so etwas in 25 Jahren noch nicht erlebt. Hooligans haben im Stadion verbotene Kleidungsstücke zur Schau getragen. Abseits des Stadions halfen sie bei der Organisation von Rechtsrockkonzerten. Es ging so weit, dass Leute im eigenen Hausflur attackiert wurden. Wir haben auf Unterstützung gewartet, aus der Fanszene oder dem Fanprojekt. Leider vergeblich. Der Verein hat sich nie konstruktiv um das Nazi-Problem gekümmert. Es blieb bei plakativen Aktionen. Hilfe von externen Experten wurde ausgeschlagen.
Zum Kreis der Aachen-Ultras gehören etwa 100 Fans. Die unpolitischen Ultras der Karlsbande zählen 300 Sympathisanten. Mit dabei die Hooligan-Gruppen Westwall Aachen und Alemannia Supporters, der stadtbekannte NPD-Funktionär Sascha Wagner und frühere Mitglieder der verbotenen Kameradschaft Aachener Land. Ihr Ziel? Die national befreite Kurve. Diese gewaltbereite Allianz erschien den studentisch geprägten Aachen-Ultras auf Dauer zu übermächtig zu sein.
Bei den Nazis haben bestimmt die Sektkorken geknallt, als wir uns aus dem Stadion zurückgezogen haben. Doch wir haben uns nicht aufgelöst. Unsere Liebe zum Verein ist erkaltet. Aber wir haben viel Resonanz aus ganz Deutschland erhalten. Wir wollen nun auf anderen Wegen weitermachen.
Politik, Zivilgesellschaft und Medien positionieren sich gegen Rechtsextremismus, debattieren über die Terroristen des nationalsozialistischen Untergrunds NSU und ein Verbotsverfahren der NPD. Trotz dieser Öffentlichkeit sieht eine junge Fußballgruppe nur einen Ausweg, den Rückzug. Ein Einzelfall, möchte man meinen. Ein lokales Phänomen? Keineswegs. Beispiel Rostock. Die Gruppe Unique Rebels sprach sich für eine kreative Unterstützung ihrer Mannschaft aus, ohne Herabwürdigung der gegnerischen Anhänger. Vielen Fans des FC Hansa erschien diese Haltung zu links zu sein. Sie duldeten keine politischen Äußerungen und zwangen die Unique Rebels Anfang 2011 zur Auflösung. Auch in anderen Städten wurden Gruppen kritisiert. Sie bezeichnen sich nicht immer als links, aber als antirassistisch. Gruppen in Dresden, Duisburg oder Düsseldorf, in Essen, Leipzig oder Braunschweig.
Man kann es am Beispiel Aachen sagen, was aus meiner Sicht der große Fehler war, dass Aachen-Ultras immer als Linksextremisten abgestempelt wurden.
Jonas Gabler, Politikwissenschaftler aus Berlin, Autor von 2 Büchern über die Ultrakultur und Mitarbeiter der Universität Hannover.
Wir haben es hier aber nicht mit Linksextremismus und Rechtsextremismus zu tun, sondern wir haben es hier auf der einen Seite mit einer Gruppe zu tun, deren erstes Anliegen ist, im Stadion die EU-Antidiskriminierungsnorm durchzusetzen. Die wollen hier keine Gulags schaffen und die Nazis in Gulags stecken oder sowas. Und die wollen auch nicht den Tivoli enteignen und in irgendwie eine Volksgenossenschaft überführen, sondern das sind einfach junge, engagierte Menschen, die sich gegen Rassismus, gegen Diskriminierung engagieren und die diesen gesellschaftlichen Anspruch eben auch aufs Stadion übertragen. Und da kann ich nicht als Verein oder als Polizei oder als Stadt hingehen und die als Linksextremisten abstempeln, weil ich dadurch das Koordinatensystem unzulässig verschiebe.
Die Ultras sind die Meinungsführer in den Kurven, eine Bewegung, die in den 90er Jahren aus Italien nach Deutschland kam. Dutzende Gruppen bildeten sich, ihr Antrieb die Liebe zum Verein, als Ausdruck von Patriotismus, Zusammenhalt, Treue. Nun nach fast 20 Jahren gibt eine neue Generation den Ton an. Und so verändern sich Strukturen und Debatten der Ultras, sagt Gerd Dembowski, Sozialwissenschaftler und Fanforscher seit bald 20 Jahren.
Also was eindeutig ist, dass vor allem Aachen halt eine Spitze ist von einer Bewegung, die gerade in vielen Stadien passiert, über 10 Stadien, in denen es Ausdifferenzierungsprozesse gibt, wo halt Leute sagen, wir wollen so einen unpolitischen Konsens nicht mehr mittragen, wir wollen offensiv was machen gegen Homophobie, gegen alle Formen von Diskriminierung. Und die Sicherheitsdebatte, die nun eben dazu geführt hat, dass sich vor allem nur auf Sicherheit fokussiert worden ist, wo Dialoge verloren gingen aus dem Empfinden der Ultras heraus, das macht die Hardliner wieder stärker. Nicht nur die Hardliner im Bereich Gewalt, sondern eben auch die Hardliner, die auch im politischen Bereich die einfachen Lösungen bringen und die stehen nun mal eher rechts.
Politisch oder unpolitisch. Ein Bekenntnis zum Antirassismus oder der Fokus auf Fußball. Der Wandel der Ultrabewegung fällt in eine Zeit, in der öffentlich ganz andere Themen diskutiert werden. Gewalt und Pyrotechnik. Laut Polizeistatistik ist es wahrscheinlicher, beim Münchner Oktoberfest durch einen Angriff verletzt zu werden und nicht in einem Fußballstadion. Ultras wurden dennoch pauschal als Randalierer bezeichnet. Dieser Populismus haucht einer Subkultur neues Leben ein, die ausschließlich an Gewalt interessiert war. Den Hooligans, der rebellischen Fußballelite aus den 80er und frühen 90er Jahren.
Der Familienvater liegt nach wie vor im Koma. Ob ihn die Ärzte in Lille retten können, wissen sie derzeit.
Das ist eine Schande. Eine wirkliche Schande für unser Land.
1998 hatten deutsche Schläger während der WM in Frankreich den Polizisten Daniel Nivelle fast zu Tode geprügelt. Danach zogen sich viele Hooligans zurück. Andere verlegten ihre Kämpfe. Ganz verschwunden sind die Hooligans nie, sagt der Fanforscher Gerd Dembowski.
Ja, generell ist, glaube ich, zu sagen, dass es immer so eine Art subtiles Gewaltmonopol von den alten Hooligan-Gruppen weiterhin gab. Die waren eigentlich immer irgendwo vorhanden. Sie tauchten halt weniger so stark auf wie früher. Sie sind auch älter geworden. Sie tauchen bei großen Derbys auf oder bei ganz bestimmten persönlichen Feindschaften immer wieder. Sondern was ich viel bemerkenswerter finde, ist, dass sich da eben bei vielen Gruppen sogenannte Ackergruppen, so bezeichnen sie sich selber, eben rausbilden, wo sich 20 bis 40 Leute eben auch mit anderen Gruppierungen von Ultras auf dem Feld treffen. Das passiert völlig abgelöst von den eigentlichen Ultra-Bestrebungen. Und da wird tatsächlich zu beobachten sein, inwieweit diese Ackergruppen vielleicht einen Nachwuchs auch stellen.
Beispiel Kaiserslautern. Ältere Hooligans der Rotfront legten jungen Ultras des FCK ein Verbot auf. Die Ultras dürfen sich nicht antirassistisch positionieren. Auch ihre Fanfreundschaft zu den linken Anhängern des FC Metz müsse im Stadion ruhen. Ansonsten drohe Gewalt. Die Einschüchterung ging so weit, dass die meisten Ultras Aufklärungsabenden zum Thema Rechtsextremismus fernblieben. Nicht nur für die Hooligans in Kaiserslautern zählt das Gesetz des Stärkeren. Brachiale Männlichkeit, Überlegenheitsdenken, Gewaltverherrlichung. Ein Gemisch, das anschlussfähig ist für Neonazismus und Jugendliche verunsichern kann. Ein Gemisch, das rechtsextreme Vordenker anlocken kann. So hat in den 80er Jahren der Neonazi Michael Kühn die Strategie entworfen, gewaltbereite Fans für seine Bewegung zu rekrutieren.
Das fordere ich von jedem Einzelnen, der sich mir anschließt, sich zu bekennen als das, was wir sind, als nationale Sozialisten in der Tradition der NSDAP und in der Tradition der SA.
Sein Plan ging nicht wirklich auf, doch die rechtsoffenen und rechtsextremen Hooligan-Gruppen sind nicht verschwunden. In mehreren Städten werden sie wieder auffällig. Die Division in Duisburg, die Standarte in Bremen oder die Borussenfront in Dortmund.
Ich habe sofort einen Schlag ins Gesicht bekommen und war erstmal konsterniert und dann habe ich immer weitere Schläge abbekommen. Während auf mich eingeschlagen wurde, kamen halt Rufe, wir sind Dortmund und ihr nicht, ihr Schweine wollt uns hier raus haben und Dortmund bleibt rechts.
Thilo Danielsmeier, seit mehr als 20 Jahren Mitarbeiter im Fanprojekt Dortmund.
Hab dann versucht zu reden, das hat auch nichts genützt, habe ich dann um Hilfe geschrien und habe dann das Glück gehabt, dass jemand auch aus der Szene meine Stimme kannte und mich mit Gewalt da rausgeholt hat. Und dann ist mir das klar geworden, dass ich halt in dem Moment quasi fürs System gestanden habe.
Während des Champions-League-Spiels in Donetsk Mitte Februar wurde Thilo Danielsmeier von Rechtsextremen überfallen. In Dortmund leben viele autonome Nationalisten, organisiert in losen Strukturen, unauffällig, meist gewaltbereit. Dieser Einfluss ist auch im Umfeld der Borussia zu spüren. So bekundeten Fans auf einem Transparent ihre Solidarität zum nationalen Widerstand Dortmund. Die neonazistische Gruppierung war zuvor verboten worden. Thilo Danielsmeier.
Die wollen im Stadion was darstellen, die wollen keine Stadionverbote haben. Sicherlich wollen die den Raum Stadion auch nutzen. Und gerade deshalb war ich mir da sicher, also von den Leuten dann nie, platt gesagt, einen vom Kopf zu kriegen. Andererseits ist natürlich so, in ihren Foren und Medien und so weiter agitieren die natürlich. Und gerade wir vom Fanprojekt Dortmund, wir arbeiten ja seit 20 Jahren auch mit rechten Jugendlichen. Wir haben uns dafür auch viele Ohrfeigen eingefangen in den letzten Jahren. Aber wir haben immer gesagt, wir sprechen mit den Leuten, wir sind auch für die da und wir versuchen, die in die Fanszene zu integrieren. Und das ist uns in den letzten Jahren auch immer wieder gelungen. Natürlich nicht mit 40-Jährigen aus der Nazi-Szene, sondern wir haben viele junge Mitläufer, die inzwischen auch ja, ein ganz normales bürgerliches Leben führen und immer noch zum Fußball gehen.
In keiner Stadt Nordrhein-Westfalens werden so viele rechtsextrem motivierte Straftaten gemeldet wie in Dortmund. Die Grenzen zwischen Neonazis, Kampfsportlern und Ultras verschwimmen, vor allem in den Fangruppierungen Desperados und Northside. Viele von ihnen schauen zur 30 Jahre alten Borussenfront und ihrem Kopf Siegfried Borchardt auf, bekannt als SS-Sigi. Zuletzt sind Kleidungsstücke der Borussenfront wieder häufiger gesichtet worden. Doch erst nach dem Angriff auf den Sozialarbeiter Thilo Danielsmeier in Donetsk begann eine breite Debatte über Rechtsextremismus. Doch wie lange hält diese Debatte an? Eine Interviewanfrage an BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke lehnte die Pressestelle ab. Ohne Begründung. Antirassistische Ultras der Gruppe The Unity werden in Dortmund bedroht. Kein Einzelfall. In 16 Fanszenen der drei Profiligen gibt es Überschneidungen zwischen gewaltbereiten Fans und Rechtsextremen. So die zentrale Informationsstelle Sporteinsätze. Der Sozialwissenschaftler Gerd Dembowski.
Ich glaube ganz einfach, dann sagen zu können, dass wir uns zu stark mit diesen 50 bis 150 Neonazis und ihren Sympathisierenden beschäftigen. Aber Heidmeier, und das ist sehr viel wichtiger, analysiert eigentlich Menschen, die sich nicht als Rassisten oder Neonazis bezeichnen, aber die immer wieder eine Rolle dabei spielen, neue 50 bis 150 Neonazis zu ermöglichen. Weil sie eben einzelne Puzzlestücke von Gedanken spielen und im Notfall halt da mitsingen dann im Stadion. Und das beobachte ich sehr stark, dass sich Leute auch wieder trauen, in so einem Umfeld sich wieder offen auch neonazistisch zu positionieren.
Die Schweine,
Nicht erst Hitlergruß oder Hakenkreuz offenbaren rechtsextreme Einstellungen. Gerd Dembowski lenkt den Blick auf die Langzeitstudie zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Darin hat der Bielefelder Gewaltforscher Wilhelm Heidenmeier nachgewiesen, dass Abwertungsmuster wie Rassismus, Homophobie, Sexismus tief in der Gesellschaft verankert sind. So vertreten fast 50% der Bevölkerung die Meinung, dass in Deutschland zu viele Ausländer leben. Für den Politikwissenschaftler Jonas Gabler wirkt das Stadion wie eine Art Lupe, unter der sich Ressentiments verdichtet entladen können. Dass in den Clubs selbst zahlreiche Migranten spielen, blenden viele Fans aus. Es geht ihnen um den Bezug zu Stadt und Region.
Und wenn man dann noch eine Historie des Fußballs haben, der eben seit 100 Jahren vor allem männlich geprägt war, dann können wir eben da auch erleben, dass bestimmte typisch männliche Verhaltensweisen, so hierarchisierendes Denken und auch so ein Freund-Feind-Denken und eben die Vorstellung, dass man Dominanz ausstrahlen muss, kombiniert eben auch mit einer angenommenen Mehrheitsnorm in der Fußball-Fan-Kultur, nämlich dass die Fußballfans männlich, heterosexuell und autochthon sind, also das heißt aus der Stadt, des Vereins oder der näheren Umgebung kommen. Und dann ist es nur ein Tippelschritt, all das als Beleidigung zu verwenden, was eben nicht deiner eigenen Mehrheitsnorm entspricht.
Den Begriff Unterwanderung hält Jonas Gabler für missverständlich. Er würde eine Strategie von außen vermuten lassen. Vielmehr können Rituale und Normen des Fußballs Menschenfeindlichkeit bei Jugendlichen schüren. Nicht nur in der Anonymität des Stadions, sondern im Umfeld. In Zügen, Kneipen, Internetforen.
Es gibt einen alten regionalen Konflikt zwischen Baden und Schwaben. Spätestens seitdem es das Bundesland Baden-Württemberg gibt, kann eigentlich dieser Konflikt nicht mehr offen ausgetragen werden. Ein schwäbischer Bauunternehmer kann jetzt nicht sagen, ich beschäftige keine Bauarbeiter aus Karlsruhe. Oder. Diese Konflikte haben sich eigentlich übertragen auf den Fußball. Auch medial transportiert. Ein Derby wird eben dann auch eine Woche schon vorher behandelt. Und dadurch haben wir in der Fußball-Fankultur ein sehr stark ausgeprägtes Freund-Feind-Denken, noch viel stärker ausgeprägt als in anderen Sportarten. Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist eigentlich überall in Kontinentaleuropa so.
Ein Nährboden für Neonazismus. Doch dieser langsame Prozess ist für Politik, Funktionäre und Medien schwer zu begreifen. Schließlich gibt es selten Fernsehbilder, zum Beispiel von pyrotechnischen Gegenständen zu sehen. Die wiederkehrende Mediendebatte erzeugt einen Handlungsdruck auf Politik und Verbände. Eine Konsequenz? Im neu aufgelegten Sicherheitskonzept der deutschen Fußballliga DFL fand das Thema Rechtsextremismus nur am Rande Erwähnung. Die Ultras haben im Herbst bundesweit Proteste gegen die Kriminalisierung ihrer Kultur organisiert, auch über alte Rivalitäten hinweg. In diesem Bündnis durften Gruppen mitmischen, deren Entwicklung ins rechte Spektrum tendiert, zum Beispiel die Karlsbande aus Aachen. Gerd Dembowski glaubt, dass durch diesen Schulterschluss die antirassistischen Gruppen auf noch mehr Widerstand stoßen können. Vor allem auf den Widerstand der erstarkenden Hooligans.
Dann hat man keine Zeit mehr, um sehr viel mehr diesen kleinen Kampf gegen Diskriminierung im Alltag durchzusetzen, weil das große Thema ein anderes ist. Denn wenn so Gruppe wie Karlsbande aus Aachen mit am Tisch sitzen und noch einige andere, dann finde ich es sehr, sehr schwierig. Dann kommen Neonazis wieder auf dieses politische Trittbrett, dass sie sagen können, okay, wir engagieren uns ja gesellschaftlich und wir sind hier nadelstreifenmäßig unterwegs. Aber das ist natürlich ein Zeichen für die Gruppen, dass sie nicht mehr so marginalisiert sind und dass sie sich auch wieder stärker äußern können, eben auch auf der ganz alltäglichen politischen Bühne.
Im Fußball ist eine Atmosphäre entstanden, die Dembowski als Moralpanik bezeichnet. Und die will sich die NPD zunutze machen, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands. Oft ist Fußball für die rechtsextreme Partei eine Bühne, auf der sie leicht Propaganda verbreiten kann. Gegen Polizei im Stadion, damit gegen den Staat. Für heimische Talente, also gegen Migranten. Gegen Kommerz, gegen Globalisierung. Immer wieder nutzten Parteikader Schlagworte, die zum Vokabular des Fußballs gehören. Kampfkraft, Ehre, Heimat. Die NPD in Thüringen wandte sich im Februar mit einem Schreiben an die Fanclubs von Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena. Der Titel des Papiers: Sportfrei, Politik raus aus dem Stadion. Für eine lebendige, selbstständige und vielfältige Fankultur im Fußball. Die Vereine distanzierten sich. Doch bei vielen Unbeteiligten dürfte ein negativer Eindruck haften bleiben. Das Beispiel verdeutlicht, wie machtlos sich Clubs und Verbände fühlen. Das gilt auch für den Deutschen Fußballbund und dessen Präsidenten Wolfgang Niersbach.
Bei der Aufarbeitung haben wir als DFB zunächst keine aktive Rolle im Sinne von Sanktionen. Wir können als Verband und während dieser Touren immer nur unsere Grundhaltung deutlich machen, dass wir nicht nur über die Satzung, sondern auch aus voller Überzeugung gegen jede Bewegung nach rechts sind, dass dieser Fußballbund offen sein soll für alle. Und wir haben jetzt ganz konkret unsere Vereine über die Landesverbände aufgefordert, ihre Satzungen möglichst so zu ändern, dass man mit diesem Argument, der Fußball ist per Satzung offen für alle, auch für Ausländer, für Migranten in diesem Land, dass man da die Andersdenkenden auch ausschließen kann.
Unter seinem Vorgänger Theo Zwanziger hat der DFB viele Kampagnen angestoßen. Fans und Medien fragten sich, ob Niersbach diesen Kurs fortführen würde. Der 62-Jährige, so der Vorwurf, pflege vor allem seine Kontakte zu den Spitzenvereinen. Kritische Aktivisten sagen, ihr Dialog mit dem DFB sei unter Niersbach eingeschlafen. Der Sozialwissenschaftler Gerd Dembowski ist Mitglied einer Kompetenzgruppe an der Universität Hannover. Auch er berät den DFB.
Der DFB hat keinen Antidiskriminierungsbeauftragten, hat keinen Gleichstellungsbeauftragten. Jeder große Betrieb leistet sich einen Gleichstellungsbeauftragten. Sowas einzusetzen wäre meiner Meinung nach ein großer Schritt, einen Ansprechpartner zu schaffen und das auch runter zu delegieren in die einzelnen Landes- und Regionalverbände, zu sagen, wir brauchen Ansprechpartner für dieses Thema Antidiskriminierung.
Wolfgang Niersbach sagt, die Strukturen des DFB seien ausreichend. Im Hintergrund arbeiten Wissenschaftler, Experten und Fanbetreuer an Konzepten. Zum Beispiel an einem Leitfaden für ein Coming-out eines schwulen Profispielers. Niersbach rückt die Prävention in den Vordergrund. Die Vergabe des Julius-Hirsch-Preises an antirassistische Initiativen und die finanzielle Unterstützung der 50 Fanprojekte. Sozialarbeiter nutzen seit mehr als 3 Jahrzehnten das Medium Fußball, um Fans für die Jugendhilfe zu gewinnen. In der Hoffnung, dass rechte Einstellungen gar nicht erst entstehen. Der angestrebte Jahresetat eines Projekts liegt bei 180.000 Euro für 3 Sozialarbeiter und eine Verwaltungskraft. Diesen Mindeststandard weisen aber nur 5 von 50 Fanprojekten auf. Michael Gabriel, Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte in Frankfurt, der KOS.
Was ich gerne anführen würde, ist, dass wir große Sorgen haben, weil wir im Moment spüren, dass diese immens gestiegenen Erwartungshaltungen des Fußballs, der Politik, der Polizei, auch der Fanszene mit den Konfliktlagen, die es gibt, Thema Rechtsextremismus, Rassismus, aber auch das Thema Sicherheit, das Thema Pyrotechnik, dass das so einen hohen Erwartungsdruck auf die Kollegen, Kolleginnen in den Fanprojekten ausübt, die in der Regel schlecht bezahlt sind, wahnsinnige Arbeitszeiten haben, viel zu schlecht ausgestattet sind. Uns in den letzten 1,5 Jahren sind uns 25 Leute weggebrochen, die aufgrund von Krankheit, aber weil sie sich auf andere Stellen auch wegbeworben haben. Viele Kollegen in den Fanprojekten, aber auch bei den Fanbeauftragten haben Gewalterfahrungen gemacht. In Ausübung ihres Berufs, dass jetzt eine politische Konnotation noch dazu kommt, also dass Kollegen, Kolleginnen von Rechtsextremen angegriffen werden, das tritt verstärkt auf. Also wir würden nie mehr ein Fanprojekt mit 1,5 Stellen genehmigen. Aachen macht es deutlich, auch andere Standorte machen es deutlich. Wenn es zum Konflikt kommt, hält das so eine Struktur nicht aus.
Ohne Unterstützung ihrer Vereine nehmen es kritische Fans meist selbst in die Hand. Sie gründen Initiativen, suchen externe Experten, knüpfen Netzwerke. Zum Beispiel die Löwenfans gegen Rechts in München, die Schalker Faninitiative in Gelsenkirchen oder die Ultras des SV Werder. Anfang 2007 war die antirassistische Gruppe Rakai Werd während einer Feier im Weserstadion von Hooligans angegriffen worden.
Es ist nach dem Ostkurvensaal-Überfall, nach diesem Angriff von rechten Hooligans auf diese antirassistische Ultragruppe Rakai Werd, ist lange nichts passiert.
Pavel Brunzen, Fan von Werder Bremen, Kenner der Fankultur und seit mehr als 10 Jahren Autor von antirassistischen Fanzines, also Heften von Fans für Fans.
Das ging etwa einen Monat, bis eine Sonderseite im Weserkurier erschienen ist, die aufgedeckt hat, was da passiert ist, welche Leute da involviert waren. Ja. und das richtig eingeordnet hat, nämlich dass erwachsene Nazi-Hools antirassistische Ultras versucht haben, mit Gewalt mundtot zu machen. Und nach diesem Zeitungsartikel ist dann ganz vieles erst angestoßen worden. Ja, der Verein ist unter Druck geraten durch die Öffentlichkeit. Das Fanprojekt hat angefangen, sich deutlicher zu positionieren. Und auch in der Fanszene hat sich mehr bewegt und es wurde irgendwie nochmal deutlicher, ja, dass es auch ein öffentliches Interesse daran gibt und dass man vielleicht auch nicht alleine dasteht mit diesem Problem.
Der SV Werde öffnete sich für Hilfe von außen, diskutierte mit Zivilgesellschaft und Parteien, erweiterte seine Fanbetreuung und blieb im Dialog mit den Ultras. Auch aus dieser Entwicklung hat Pavel Brunzen gelernt, dass die Öffentlichkeit besonders wichtig im Kampf gegen Rechtsextremismus ist. Jahrelang hatte er auf einer Internetseite über Hintergründe des Fußballs geschrieben, später in einem Fanzine. Die Idee für ein überregionales Hochglanzmagazin hatte Brunzen seit langem. Konkret wurde es Anfang 2011. Junge Autoren und Studenten mit einem Bezug zur Fankultur entwickelten ein Konzept. Ihre Herkunft und Qualifikation höchst unterschiedlich. Sie nahmen einen Kredit auf, gründeten einen Verlag, schrieben Ultragruppen, Fanprojekte, Buchläden an. Sie hielten Konferenzen in ihren Wohnungen ab, entwarfen ein Layout, fanden Unterstützung für Vertrieb und Lektorat. Die erste Ausgabe von Transparent erschien im Frühling 2012. Nun, ein Jahr später, kommt Ausgabe 5 auf den Markt.
Also ich glaube schon, dass wir auch Gedanken anstoßen, neue Thesen und Ideen reinbringen, die vielleicht so noch nicht diskutiert worden sind. Ich finde es total wichtig, dass Öffentlichkeit hergestellt wird, dass rechte Neonazis in Fanszenen auch aus der Deckung geholt werden. Sie treten ja nicht unbedingt als Neonazis auf, man sieht ihnen das ja nicht auf der Stirn geschrieben an. Und da haben natürlich Magazine, aber auch ganz normale Tageszeitungen, die nicht Fußball oder Fankultur im Schwerpunkt haben, eine Rolle, eine Verantwortung oder auch eine Chance.
6 Jahre nach dem Angriff auf die Bremer Ultras bietet das Bewusstsein des SV Werde eines von wenigen positiven Beispielen. Die Alemannia aus Aachen hat ihre antirassistischen Ultras nicht ausreichend geschützt gegen Rechtsextreme. Auch die Führung von Eintracht Braunschweig hat Probleme verdrängt, nachdem kritische Ultras Verstrickungen zwischen Fans und Neonazis aufgedeckt haben. Wie wird die Entwicklung weitergehen? Die Ultras befinden sich am Scheideweg, sagt der Politikwissenschaftler Jonas Gabler. Es reichen nicht nur Stadionverbote und die Auflösung von rechten Gruppen zu fordern.
Wenn ich das immer alles verbiete und praktisch zurückhalte, sehe ich immer auch so ein bisschen die Gefahr, dass die Einstellungen fortleben. Aber wirksamer ist es, wenn die Fans selber auch durch Sensibilisierung, auch in dem persönlichen Gespräch, darauf hinwirken, dass es zum Zeigen dieser solcher Symbole und zu rassistischem Verhalten nicht mehr kommt, als wenn der Verein eigentlich von oben da praktisch was aufdrücken muss. Weil das aus meiner Sicht immer nachhaltiger ist.
Rechtsextreme haben ihre Bewegung immer wieder modernisiert.
Wir sind keine Palaverpartei, sondern wir sind die radikale Kampforganisation in der Bundesrepublik zur Erneuerung unseres Vaterlandes.
Friedhelm Busse bei einer seiner Hetzreden Anfang der 90er Jahre. Busse stand der Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei vor, bis diese 1995 verboten wurde. Die FAP verschwand, viele Mitglieder schlossen sich militanten Kameradschaften an. Heute sind die unauffälligen autonomen Nationalisten prägend. Neonazis haben mehrfach neue Wege gesucht und gefunden. Aktuell stehen sie wieder im Blickpunkt, durch den NSU-Prozess und ein mögliches NPD-Verbot. Rechtsextreme werden weiter den öffentlichen Raum nutzen, um ihre Ideen weiterzutragen. Die Stadien bleiben dabei eine reizvolle Bühne.
National befreite Kurve. Neonazis nutzen Fußballstadien zur Selbstaufwertung. Ein Nachspiel von Ronny Blaschke. Nachlesen und nachhören können Sie die Sendung unter www.dradio.de. An Christi Himmelfahrt, am nächsten Donnerstag also, heißt es ab 17.30 Uhr, ein Spielzeug macht Karriere. Vom Rollbrett zum Skateboard.